habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich einfach ein paar Speditionen an. Eine wird mich schon nehmen und Pustekuchen, weil ich habe alle angeschrieben, die quasi irgendwo einen Elektro-LKW eingeflottet hatten. Und alle haben gesagt, ja, Nahverkehr kannst du fahren, aber Fernverkehr, das geht natürlich überhaupt nicht. Also mein Eindruck war natürlich schon so ein bisschen, dass, wie sollte ich das charmant formulieren, dass natürlich in den letzten Jahrzehnten da nicht so viel passiert ist. Und da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Da hatte ich echt ein paar Tage, war ich schlecht gelaunt, und dann, weil ich jedem immer erzählt, ja, die Spediteure, die sind so rational und die kalkulieren alles durch. Ja, Pustekuchen machen eben nicht alle, machen nur die mittleren und die größeren, und die gerade die kleinen machen es eben nicht.
Willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün, dem Podcast zu Nachhaltigkeit und Logistik von und mit Timo Landner und Moritz Petersen. Heute begrüßen wir einen Mann, den mittlerweile wohl fast jeder kennt in der Logistik. Selbst mein Marketingkollege Christian hat ihn in seinen Vorlesungsfolien. Die Rede ist von Tobias Wagner, dem Elektro-Trucker. Tobias ist Berufskraftfahrer bei Nano Jansen, fährt lange Touren mit verschiedenen E-Lkw-Modellen und veröffentlicht Videos von seinen Touren. Das wäre so die nüchterne Beschreibung unseres Gastes und seinen Aktivitäten, wird aber nicht im Ansatz der Menge an Aufmerksamkeit gerecht, die Tobias damit auf Elektromobilität im Schwerlastfernverkehr lenkt. Tobias ist eines der schärfsten Argumente pro E-Truck, denn er zeigt, das geht. Das geht und in der Regel sogar schon ganz gut. Die Geschichte von Tobias ist ja hinreichend dokumentiert, darum haben wir uns da gar nicht so lange aufgehalten, sondern haben versucht, ein bisschen links und rechts seiner gut dokumentierten Erlebnisse zu bohren. Ein Tag als Verkehrsminister, was ist mit sozialer Nachhaltigkeit in der Branche, was wirkt für Quereinsteiger in die Logistik, einfach komplett verrückt. Zum Schluss sprechen wir dann auch noch über die E-Trucker-App, was die ist, was die heute kann, was sie demnächst können wird, was für ein Erlösmodell dahinter steht und, auch wichtig, welches eben nicht. Eine tolle Folge, für die Timo und ich auch sehr gerne an einem Sonntag ins Studio gekommen sind. Viel Spaß mit Tobias Wagner.
Moin, Tobias.
Moin, Timo. Moin, Moritz. Freut mich sehr, heute hier zu sein.
Tobias, magst du dich mal zum Anfang kurz vorstellen?
Das kann ich gerne machen. Genau, ich bin Tobias Wagner, bin mittlerweile 32 Jahre alt und ich bin Berufskraftfahrer im Fernverkehr. Allerdings kein normaler Berufskraftfahrer, sondern ich fahre ausschließlich mit batterieelektrischen LKWs durch Deutschland, durch Europa. Das ist so die kleine Besonderheit. Und die zweite Besonderheit ist ein bisschen, dass ich das Ganze dokumentiere. Das heißt, von Anfang an, seitdem ich diesen Job mache, habe ich so meine Kamera mit dabei. Am Anfang mit der Idee, dass ich gedacht habe, das interessiert vielleicht andere auch noch, was ich da so erlebe. Und deswegen begleite ich so meine Reise als Elektro-Trucker auf YouTube, auf Social Media, auf Instagram, um den Leuten da einfach Einblicke zu geben, wie das so abläuft und was heute schon funktioniert und was vielleicht noch nicht so gut funktioniert.
Nun haben deine Reise schon ganz schön viele Leute begleiten können. Hast du dir das Elektro-Trucker-Dasein damals so ausgemalt, wie es heute letztlich ist, wozu es sich entwickelt hat?
Also überhaupt nicht. Da sind sehr, sehr viele Zufälle zusammengekommen. Das muss man ganz klar sagen. Da kann ich leider ein bisschen drüber reden. Aber vielleicht kurz zur Historie, warum ich das überhaupt gemacht habe. Also ich bin neu in der Logistikwelt, aber ich bin nicht neu in der Elektromobilitätswelt. Das heißt, ich habe die letzten 7 Jahre davor eine eigene kleine Firma aufgebaut. Wir haben uns um Ladeinfrastruktur für Elektroautos gekümmert und dort eigene Hardware und Software für Mehrparteienhäuser und auch für Firmenstellplätze entwickelt. Und es ist gut gelaufen, viele Mitarbeiter eingestellt, viele Finanzierungsrunden abgeschlossen. In Summe, als ich gegangen bin, hatten wir über 6.000 Ladepunkte selbst produziert und projektiert. Es war total wertvoll für mich, aber vielleicht kann das der ein oder andere Zuhörer nachvollziehen, irgendwann ist so ein bisschen die Luft raus. Irgendwann hat man alles gesehen und ich fand diese ganzen Elektroautos so langweilig, weil für mich klar war, dass die alle elektrisch fahren und die Ladeleistung ging nach oben und die Reichweite, und für mich war das alles in der Dimension, wo ich sage, okay, jetzt klappt das eigentlich. Und war dann ein bisschen gelangweilt davon und habe so am Horizont diese Elektro-LKWs gesehen. Und für den Kontext auch, also das war schon immer so mein Traumberuf als kleines Kind. Ich wollte schon immer Trucker werden und das war lustigerweise auch immer mein Backup-Plan. Das heißt, das hat mich so durch meine ganze Karriere getrieben, oder getragen, muss man eher sagen, dass wenn alles schief geht, wenn ich keinen Job mehr habe, wenn die Familie nicht mehr mit mir redet, ich keine Freunde mehr habe, dann werde ich einfach LKW-Fahrer. Das war immer so mein Backup-Plan und dadurch bin ich total entspannt durchs Leben gelaufen. Und dann kam eben der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, warum soll das eigentlich nur ein Backup-Plan werden? Lass es doch jetzt mal machen. Und es war eben genau das richtige Timing, dass eben gerade so am Horizont dieser Volvo FH Electric, der war schon auf der Straße, da habe ich gedacht, das ist doch jetzt total cool, so eine Reise mal zu machen, ohne große Hintergedanken. Also wie schon erwähnt, ich dachte mir, dass die Kamera ganz gut ist, wenn ich die mitnehme. Aber dann ist eins zum nächsten gekommen. Ich hatte großes Glück, dann dann eben auch diese Spedition zu finden, für die ich aktuell fahre, die Spedition Nano Jansen, die ja da sehr, sehr vehement mit der Elektrifizierung vorangeht. Aber es war gar nicht so leicht, die zu finden, weil ich habe dann eben meinen Job gekündigt. Ich habe einen Nachfolger als Geschäftsführer eingestellt. Ich habe dann einfach mal ins Blaue hinein diesen teuren LKW-Führerschein gemacht. Das ist ja auch eine Hürde für viele Berufskraftfahrer. Und da habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich einfach ein paar Speditionen an. Eine wird mich schon nehmen und Pustekuchen, weil ich habe alle angeschrieben, die quasi irgendwo einen Elektro-LKW eingeflottet hatten. Und alle haben gesagt, ja, ja, Nahverkehr kannst du fahren, aber Fernverkehr, das geht natürlich überhaupt nicht. Weil das war so mein Antrieb, dass Nahverkehr natürlich funktioniert, aber gerade der Fernverkehr so das reizvoll ist. Das ist die Königsklasse der Logistik. Das wollte ich eben machen, habe dann schon so Excel-Listen gepflegt, wie man mit dem Volvo eigentlich mit so Splittung der Ruhezeit und dann noch hier ein Ladevorgang dann eigentlich auf gute Tagesreichweiten kommt. Aber keine Spedition wollte mich nehmen. Ich hatte natürlich auch keine Berufserfahrung, das spielt vielleicht auch mit rein. Und dann hatte ich eben das Glück, dass ich die Spedition an Jansen gefunden habe, da einfach angerufen habe. Der Herr Jansen ist direkt ans Telefon gegangen und hat dann gesagt, ja, kommen Sie mal vorbei. Und dann bin ich dann nach Ostfriesland hochgefahren und dem hat es gefallen, weil er natürlich auch voll davon überzeugt ist. Der hatte da ganz, ganz viele LKW schon in der Bestellung. Und dann am 1. Juli ging es los. Also das Wochenende davor hatte ich noch bei meiner alten Firma gearbeitet, bin dann in mein Auto gestiegen, nach Ostfriesland gefahren. Und seitdem, genau, ist der Bayer jetzt in Ostfriesland und ist dort Vollzeit-Berufskraftfahrer. Also eine ganz lustige Geschichte.
Ja. Ich würde mal gerne noch eine Frage stellen zu dem kleinen Kind Tobias Wagner. Weil du sagtest ja gerade, du hast einen Backup-Plan gehabt. Ich denke mal, zu dem Zeitpunkt, als du noch ein Kind warst, hast du nicht an einen E-LKW gedacht, gehe ich jetzt mal von aus, sondern wahrscheinlich irgendwie wolltest du auf Reisen gehen und so weiter und so fort. Aber irgendwann kam ja der Punkt, wo du beides miteinander verbunden hast und du hast auch einen LKW-Führerschein gemacht. Ich gehe jetzt auch davon aus, das war ein Diesel-LKW, mit dem du da rumgefahren bist.
Zu 100%,
deswegen, ja. Deswegen würde mich mal interessieren, was waren so deine ersten Eindrücke, als du dich in den LKW gesetzt hast, Diesel, und dann im Vergleich dazu vielleicht einen Monat später, ein paar Monate später dann zum Elektro-LKW. Was waren so deine Gefühle dabei?
Ja, also erstmal war natürlich dieser Führerschein total interessant, weil ich dann 0,0 über Elektro-LKWs gelernt habe. Also da habe ich über Bremsen, über Retarder, über Wirbelstrombremsen alles irgendwie gelernt, aber kein wirklich 0,0 über Elektro-LKW. In diesem Buch waren dann so alternative Antriebe, Gas-LKW, Wasserstoff-LKW, und dann hat das Buch so aufgehört. Ja, da fehlen jetzt ein paar Seiten. Also ist ganz spannend, wo wir damals noch standen. Gell? Das ist jetzt 2 Jahre her, das ist jetzt gar nicht, wahrscheinlich sind die Bücher immer noch so.
Würde ich auch von ausgehen.
Aber der Wow-Effekt war natürlich schon, dass ich dieses Elektroauto fahren kannte. Und bei Nan Jansen bin ich dann erstmal mit dem Volvo FM Electric rumgefahren, der wirklich ein toller LKW auch ist. Und das ist einfach toll. Das war wie ein großes Elektroauto. Du hast vorwärts, rückwärts. Klar, der schaltet noch so ein bisschen, wobei man das natürlich eh nicht so stark merkt beim Elektro-LKW. Aber diese Geräuschkulisse und diese Vehemenz, das war schon toll zu spüren. Und ich habe danach erst rausgefunden, dass es eben was total Besonderes ist. Weil viele Dieseltrucker, die dann irgendwie die Berge hochkriechen, die haben dann gesagt, die sind total begeistert von diesen 666 PS gewesen, die dieser Volvo hat. Für mich war das dann erstmal normal. Und ich musste mich dann erst tiefer in diese Logistik rausarbeiten, dass ich sage, okay, das ist eigentlich überhaupt nicht normal. Eigentlich ist es total cool. Und also waren viele Elemente dabei, aber ich bin da gleich warm geworden, weil ich eben diese Elektroauto schon kannte.
Was würdest du denn sagen, was sind so die ersten, ja, wie soll ich sagen, die ersten Wahrnehmungen von dir in dieser Logistikbranche, als du da reingekommen bist? Ist das dann doch mehr eine relativ antiquierte, vom Mindset her, Branche? Ist das eine offene Branche? Was waren so deine Eindrücke, als du hier reingekommen bist?
Also mein Eindruck war natürlich schon so ein bisschen, dass, wie soll ich das charmant formulieren, dass natürlich in den letzten Jahrzehnten da nicht so viel passiert ist. Mhm. Ja, und jetzt kommt so die große Veränderung und jetzt muss in relativ kurzer Zeit sehr viel passieren, dass die Branche damit eigentlich gar nicht so häufig Kontaktpunkte hatte. Gell? Es gab vor ein paar Jahren den Gas-LKW, wo beides jetzt im operativen Geschäft auch kein so riesen Unterschied war. Aber das war schon so mein Eindruck, dass das jetzt was Neues ist. Aber für mich war diese Veränderung mit der Elektromobilität gar nicht so spannend, sondern ich habe ja 0,0 Ahnung von gar nichts gehabt. Also ich musste mich auch in diese LKWs einarbeiten, in die verschiedenen Fahrgestelle, Zugmaschinen, in die ganzen Auflieger, was gibt es da, Lenkachsen und Liftachsen, was ist mit den Achslasten, was musst du da einhalten, was ist im Ausland. Das war für mich alles Neuland, es war total spannend, das auch auf meinem YouTube-Kanal zu dokumentieren, weil diese ganz, ganz frische Sicht haben ja ganz, ganz wenige Menschen, die hast du bloß einmal im Leben. Ja, das ist eigentlich ein Wunder, dass man das mal erleben darf. Und dann natürlich, weil ich sehr nah mit der Spedition auch gesprochen habe, mit der Disposition, konnte ich auch verstehen, wie denn eigentlich die Logistikplanung eigentlich funktioniert. Was macht so ein Disponent eigentlich den ganzen Tag? Auch so dieser Kern, dass du halt deine Kernkunden hast, mit denen du eben regelmäßig fährst, die auch eben die Haupttouren gestalten und dass du dann den LKW irgendwo hindisponierst, dann steht er dort und dann muss er irgendwie wieder zurück. Dass diese Rücktouren dann häufig eben nicht ganz so wirtschaftlich sind, eher zur Kostendeckung. das alles mal live zu erleben, weil ich habe natürlich immer gefragt, ja, warum ist das so und warum fahre ich jetzt dahin? Also ich war so ein bisschen nervig auch für die Disposition, die normal den Fahrern sagt, fahr dahin und dann fährt er dahin und ich habe, warum fahre ich da jetzt hin und was mache ich dort? Und was ist das für eine Ware und wofür wird die gebraucht und wie lange fahren wir schon für den Kunden? Und wie so ein neugieriges Kind habe ich halt alles aufgesaugt, weil ich es halt einfach spannend fand. Gell? Und das gehört eben dazu. Ich wollte halt diese Branche hautnah miterleben und das ist natürlich toll, wenn du da so nah an so einem mittelständischen Speditionssinn bist und die haben ja genau so knapp 80 Fahrer oder über 80 Fahrer, aber so knapp 60, 70 batterieelektrische LKW. Das ist schon eine Dimension, wo du viel miterleben kannst. Und das war, habe ich schon sehr genossen, das aufzusagen. Ja.
Was in dieser ganzen Metamorphose, die du dir sicher nicht so vorgestellt hattest, würde ich annehmen, dass heute du ja so ein bisschen fast so ein Maskottchen geworden bist von jedem, der sich irgendwie mit Ladeinfrastruktur, dem Bau der Fahrzeuge und so weiter beschäftigt. Jeder verlinkt dich sehr gerne, macht gerne ein Foto mit dir. Ja, egal, was man so selbst da jetzt zu beiträgt oder nicht zu der Transformation. Aber das ist ja ein Souvenir. Was in dieser Metamorphose war so die, würdest du sagen, wildeste Erfahrung, die du vielleicht auch am wenigsten erwartet hättest? Also was die beste Anekdote?
Ja, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Anekdoten, vor allem von den Touren, die ich gefahren bin, weil ich natürlich auch so das Meerschweinchen in der Firma war. Das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert und das kann man auch jeder anderen Spedition zu empfehlen, dass man so einen Fahrer hat, der da Lust drauf hat und der vielleicht diese Touren mal vortestet, mal zuerst dahin fährt, um dann zu wissen, okay, da kann man laden, da sollte man vielleicht nicht laden, um dann den nächsten Fahrer oder vielleicht der Urlaubsaushilfe quasi dann so Tipps mitzugeben. Also das ist ganz klare Empfehlung an jede Spedition. Aber das waren natürlich schon diese Touren, die ich da teilweise gefahren bin. Also meine Highlight-Tour war auf ganz, ganz klein die Türkei. Wo dann mal eine deutsche Spedition niemals hinfährt, gell? Also das ist ganz, ganz selten, aber doch eben symbolisch total wichtig. Gell? Also wir haben das extra so organisiert, dass es eine weite Strecke ist und dann durch den Balkan zu fahren, über Ungarn, Rumänien, Bulgarien und das würde man denken, war ganz, ganz schlimm, aber es war total beeindruckend. Weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, aber dass da irgendwo in Rumänien wirklich in der Pampa da riesige Ladepacks entstehen. Und das war wirklich so ein Wow-Moment, den ich da aufgesaugt habe und den Leuten gezeigt habe, weil man halt sieht, dass die Elektrifizierung überall voranschreitet. Deutschland ist da nicht der Nabel der Welt. Wir sind da als Transitland natürlich nimmt eine ganz, ganz zentrale Rolle ein, aber die Elektromobilität, die nimmt überall gleichermaßen Fahrt auf und das eben live zu zeigen und dann mit dem LKW da hinzufahren und diese Tour, die war super entspannt. Ich war ja da, hatte total Angst und habe da alles vorbereitet mit so einem mobilen DC-Charger, dass ich dann irgendwo beim Händler aufladen kann, Pustekuchen habe ich alles nicht gebraucht, ich bin da ganz entspannt da durchgefahren. Da gibt es ganz viele Anekdoten. Gell? Danach bin ich direkt nach Portugal weitergefahren. Ich war vor kurzem in Lappland. Also in ganz viele Regionen, die fand ich eigentlich am spannendsten, wo man sagt, da habe sogar ich ein komisches Bauchgefühl. Das gibt es immer noch. Also in 2 Wochen fahre ich nach Bratislava, also quer durch Tschechien durch. Bin jetzt auch noch nicht lang gefahren und das macht eigentlich am allermeisten Spaß. Weil irgendwann habe ich auch gelernt, jeder Trucker war irgendwann mal überall. Also der hat seine Lieblingsraststätten, der weiß genau, wo er hinfahren kann und ist beim Elektrotruck genau das Gleiche. Also wenn du mal ein paar Monate unterwegs bist, dann weißt du genau, ah, da in Schwarmstedt kann ich laden oder hier in Mainfrankenpark, da gibt es 2 Ionity und Aral, da kann man da laden. Das ist das Normalste der Welt, weil eine gewisse Routine reinkommt, die auch ein paar Nachteile haben kann, weil sich auch ein bisschen was ändert, weil da auch mehr Trucks kommen, wo man vielleicht umplanen müsste. Aber das merkt man schon ganz klar, dass da irgendwann hast du es raus und dann läuft es eigentlich sehr, sehr gut. Aber um das nochmal zusammenzufassen, das Beeindruckendste war einfach der Zufall dieses Timings von meinem Projekt. Ja, ich bin einfach genau zum richtigen Zeitpunkt da reingekommen und habe genau die richtige Spedition gefunden, weil einfach, ich habe da angefangen mit dem Volvo, zack, ein paar Wochen später kam der allererste Scania 40R in Deutschland, den wir da bekommen haben, zack, ein paar Wochen später kam der Iveco SE-Ray, mit dem ich da, auch ein geniales Fahrzeug, immer noch mein Favorite, mit dem man da mit 80 km/h 42 Tonnen die Kasselberge hochfahren kann. Und da kam quasi im 4-Wochen-Kontext kam immer neue LKWs auf den Hof, was auch unüblich ist, weil normale Speditionen irgendwie 1 oder 2 Hersteller haben. Mhm. Ich glaube, im Nachhinein bei Nanny Jans würde man das vielleicht sogar anders machen. Jetzt ist natürlich dieser Erfahrungsschatz Gold wert und für mich als Fahrer natürlich ein Traum. Aber wenn ich es runterbrechen würde, war einfach dieses glückliche Timing, das ich da hatte und von dem habe ich halt enorm profitiert. Ich glaube gar nicht so, dass es die Art der Videos ist oder ich bin, sondern einfach dann zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Einblicke zu geben, das hat der Branche schon stark geholfen.
Da hätte ich eine kleine Rückfrage noch, weil du sagtest, du bist jetzt mehrere LKWs gefahren und das war auch wahrscheinlich von dir ein gewisses Requirement, nicht nur irgendwie ein LKW zu fahren und dann eben dann Deutschland zu betouren oder Europa zu betouren, sondern eben auch unterschiedliche Fahrzeuge zu fahren. Ist das korrekt? Ist das eine korrekte Annahme?
Total. Es gibt natürlich schon, also grundsätzlich kann man sagen, ein LKW, der schnell lädt und eine hohe Reichweite hat, der ist im Alltag natürlich am allereinfachsten. Ja. Natürlich operativ ein paar Nachteile, weil er vielleicht relativ schwer ist und du da doch nicht jeden Transport fahren kannst. Aber das war mir schon ganz wichtig, deswegen habe ich auch die LKWs immer relativ schnell wieder abgegeben. Ich glaube, das längste war mit dem Iveco bin ich 60.000 Kilometer gefahren, auch mit dem Mercedes eActros 600 bin ich 60.000 Kilometer gefahren. Das waren dann schon die längsten Etappen und dann habe ich wieder durchgewechselt, weil natürlich diese Erfahrungswerte, diese Bugs rauszufinden, wie verhalten sich die LKWs, für die Kollegen einfach enorm wertvoll ist. Und weil ich ja die Videos mache, ist es ja für jede andere Spedition auch total wertvoll. Deswegen ist mein Wirken, glaube ich, am besten, wenn ich ganz verschiedene LKWs fahre. Und jetzt bin ich langsam mal alle europäischen Hersteller durch. Also bin wirklich jeden fernverkehrstauglichen LKW, manche sind noch eher so eine Mittelstrecke angesiedelt von der Reichweite, aber manche kann man wirklich im Fernverkehr hernehmen, bin ich jetzt alle mal durch und habe überall ein sehr positives Fazit gezogen. Das sind wirklich dann Nuancen, wie sich die eigentlich unterscheiden. Jetzt wird es ja ganz spannend mit den ausländischen Herstellern, also gerade mit den chinesischen Herstellern, die jetzt so langsam kommen. Da gibt es ja die ersten Testfahrten schon und ich habe schon so ein paar Termine vereinbart. Das wird die nächsten Monate, glaube ich, nochmal total spannend, weil es einfach auf die Kosten drückt. Also als LKW-Hersteller wäre ich nicht so ganz so entspannt tatsächlich so die nächsten Jahre, aber Spediteur kann man sich nur darauf freuen, weil einfach diese Investitionskosten der LKWs jetzt massiv nach unten gehen wurden und der Preiskampf einfach begonnen hat. Ja.
Und gerade die chinesischen Hersteller haben ja jetzt auch schon einiges an Erfahrung in Sachen von, da fahren schon eine ganze Menge mehr Modelle davon rum und auch Stückzahlen. Die Batterie-Lieferkette und so weiter ist da deutlich lokaler vor Ort. Also auch technisch wird das wahrscheinlich ja jetzt nicht unbedingt schlechter sein als bisher. Wir springen jetzt ein bisschen in unserem Frageplan, aber weil du gerade da bist, wenn man sich zum Beispiel den Windrose anguckt, der ist ja so ein bisschen anders aufgebaut als jetzt der klassische LKW, den du bisher gefahren bist, nämlich im Führerhaus sitze in der Mitte wie im Zug quasi. Naive Frage von jemandem, von dem Timo zwar gesagt hat, ich bin in Logistik beschäftigt, aber natürlich nicht im Cockpit eines Fahrzeugs. Erwartest du da irgendwie Schwierigkeiten, Verbesserungen, was anderes? Ist das was, wo du dich drauf freust, das auszuprobieren? Oder spielt es überhaupt keine Rolle, wo man sitzt?
Also ich konnte es schon ein bisschen beobachten, weil ich den Windrose schon live entdeckt habe, auch im Feld, bei Milence, bei so einem Ladepark. Werde den demnächst auch testen auf einer kleinen Tour, das wird auch ganz spannend, da bin ich schon in Gespräch mit denen. Grundsätzlich ist natürlich schon eine Änderung, man hat nämlich beim Rausfahren von diesem Milence-Ladepark auch gesehen, dass er halt aussteigen musste, weil er an diese Klingelschild nicht hingekommen ist.
Das
Aber
stimmt.
das ist hauptsächlich so das Einzige, wo man halt sagt,
Ja.
okay, alles ist auf so links ausgelegt, auf diese Sprechanlagen, da musst du halt dann mal aussteigen. Das tut dem einen oder anderen Fahrer und mir natürlich auch nicht schlecht, wenn man mal aussteigen muss und sich ein bisschen bewegt. Aber grundsätzlich war da drin, und es ist wie ein Wohnzimmer. Also du gehst da rein, hast diese offene Fläche, hast diesen einen Sitz, der davon ist und meistens ist jemand doch alleine unterwegs. Ich bin auch hier und da mal so Zweifahrerbesatzung gefahren, aber Einzelfahrer ist ja doch das Häufigste eigentlich, weil die Fahrer so rar sind. Gibst du jedem einen eigenen LKW natürlich. Und es war schon mit so einer großen Kuppel, also da überwiegen diese paar kleinen Nachteile, die ich gerade erwähnt habe, schon diese Overall Impression, dass es eine ganz neue Architektur ist. Also ich habe da überhaupt keine Vorurteile. Da steigt man auch sehr angenehm ein, da geht so eine Schiebetür auf. Also wer das komisch findet, weiß ich auch nicht. Das wird ziemlich cool. Und es bewegt so ein bisschen den Markt, weil alle LKW schauen ja total gleich aus.
Ja.
Jetzt der eActros, der bringt so ein bisschen mal progressives Design rein. Mir gefällt es ja total gut, mal die Branche ein bisschen aufzurütteln. Aber ansonsten sind die ja alle komplett gleich in der Bedienung, im Layout, ist wenig Varianz da drin. Und deswegen freue ich mich da sehr auf neue Fahrzeugkonzepte. Es gibt auch viele chinesische LKW, die auch stinklangweilig aussehen. Genau.
Ich würde jetzt einfach mal einmal kurz umschwenken auf eine Frage, die mich die ganze Zeit schon interessiert. Nicht nur heute, sondern einfach generell. Natürlich auch schon viele von deinen Videos gesehen und das ist natürlich ein schöner Bericht, wenn es darum geht, auf der Straße mit einem E-LKW zu fahren. Was mich aber in dem Zusammenhang auch interessiert, vielleicht hast du auch schon mal ein Video gemacht, ich habe es nicht gesehen, dann tut es mir jetzt leid, aber ich muss diese Frage stellen, weil mich das interessiert. Wie sieht es denn überhaupt an den Raststätten aus, jetzt gar nicht wegen dem Laden, sondern einfach generell als Fahrer, Stichwort soziale Nachhaltigkeit soll heißen, Verpflegung, Duschen und so weiter und so fort. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, ob du da schon mal von berichtet hast, aber einfach, weil du die Erfahrung halt gesammelt hast und du neu in dieser Branche bist, wie ist denn dein Fazit dazu, auf den Straßen dieser Welt halt, unterwegs zu sein und dann eben an den Raststätten, hier und da zu verkehren?
Ja, also es ist schon wild, was man da draußen erlebt. Das muss man schon ganz klar sagen. Und da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um das alles zu verstehen, wie das so abläuft, auch mit der Parkplatzproblematik. Weil damit geht es ja los. Du musst ja irgendwie abends deinen LKW gut abstellen können. Und da habe ich auch gelernt, dass es einfach Uhrzeiten gibt, wo du das vergessen kannst, gell? Also wenn du da irgendwie spät losfährst und dann denkst, du kannst deine 10 Stunden lenken und dann bist du da um 11 Uhr abends im Rasthof, das wird schwierig. Das weiß man aber irgendwann und macht es halt einfach nicht mehr, gell? Und da auch ganz klar, also ich würde fast sagen, so krass ist die Parkplatzproblematik nicht, wie alle immer sagen, weil die sehen immer nur diese Schlange an der Autobahn, dass die da rausstehen. Das liegt halt auch daran, dass diese Parkplätze umsonst sind. Ja, weil viele ausländische Speditionen wahrscheinlich den Fahrern nicht erlauben, irgendwie dafür zu bezahlen. Und wenn, dann müssen sie es aus der eigenen Tasche bezahlen, dann machen die das natürlich nicht. Und wenn du kein Geld dafür ausgeben willst, dann würde ich mir auch an dir, gut, würde ich vielleicht nicht machen, aber an den Standstreifen stellen. Und der Autohof hat noch 2, 3 Stunden mehr Zeit, bis dann quasi alles voll ist. Also es gibt so ein paar Tricks, aber genau. Also ich habe jetzt persönlich kein Problem, mal einen Tag nicht zu duschen oder mal keine sanitären Einrichtungen zu haben. Jeder hat eigentlich so einen Wassertank dabei. Also diese Trucker, höchster Respekt vor allem, die sind ja enorm anpassungsfähig. Gerade die, die ganz weite Strecken fahren, immer die türkischen LKWs auch, die haben immer so Küchen in den Aufliegern drin, die klappen das so und kochen sich dann was. Also wirklich beeindruckend. Und ich muss sagen, ich blicke da nicht so ganz kritisch drauf, weil ich natürlich auch diesen Lifestyle irgendwie cool finde. Also ich war schon immer sehr campingaffin, dieses einfache Leben, damit zurechtzukommen. Und wenn man das mag, dann kommt man auch mit diesem Job ganz gut zurecht. Ich glaube, für viele wäre das die Hölle. Und auch wenn du LKW-Fahrer sein musst, weil du vielleicht das Geld verdienen musst für deine Familie, aber gar keine Lust drauf hast, dann stelle ich mir das als den schlimmsten Job der Welt vor, weil du die ganze Woche nicht daheim bist und dann irgendwie in prekären Bedingungen arbeiten musst. Aber wenn man sich, und hat sich auch, wenn man so alte LKW-Dokus anschaut, hat sich auch in den letzten 30 Jahren überhaupt nichts verändert. Gell? Duschen gab es ja damals auch schon, vielleicht heute so ein paar mehr. Du kannst auch meistens überall duschen, das ist nicht das Thema. Aber ja, es ist einfach eine wilde Experience. Und da wirklich höchsten Respekt vor allen Truckern, die da im Fernverkehr unterwegs sind, auch vor allen Nahverkehrsfahrern natürlich. Aber es ist schon, man muss das schon wollen. Und ich gehe da voll drin auf, mir macht das total viel Spaß. Aber ich kann jeden verstehen, der da sagt, da hat er keine Lust drauf.
Wenn wir so ein bisschen rauszoomen aus der Rastanlage, aber in der Logistik bleiben, was sind denn noch so vielleicht Themen oder Realitäten, die man so ein bisschen falsch einschätzt, wenn man von außen kommt, wie du? Also was waren andere Überraschungen, wo du gedacht hast, oh, ach so funktioniert das. Gerade als jemand, der, wie du gerade gesagt hast, gerne alles hinterfragt hat und sagt, hä, warum? Und dann ja eine Antwort bekommen hast oder auch nicht. Was waren so andere
Ja,
Themen?
ich glaube, da gibt es positive Beispiele und auch negative Beispiele. Also positiv ist, glaube ich, beim Elektroauto führen wir seit 10 Jahren die Diskussion, ob diese Reichweiten reichen und ob man überall hinkommt. Und jeder tut dann so, als ob er da 2000 Kilometer am Stück fahren würde, gell, oder das muss. Und die Diskussion, die ist natürlich beim LKW schnell im Keim erstickt, weil diese Lenk- und Ruhezeiten halt greifen. Das war so der größte Aha-Moment. Da war ich die erste Tour, bin ich mit dem Scania 40R einmal quer durch Deutschland gefahren, durch die Kasseler Berge. Da war natürlich auch Sommer, aber er war dann irgendwie bei 40% Akkustand nach diesen 4,5 Stunden. Und da habe ich den einfach angesteckt, bin da spazieren gegangen und dann war der wieder bei 80%. Habe gedacht, hey, krass, jetzt kann ich ja nochmal so weit fahren. Und das habe ich dann auch im Video dokumentiert und das war für mich der allergrößte Aha-Effekt, dass natürlich diese Lenk- und Ruhezeiten der massiveste Enabler überhaupt sind für diese Elektrifizierung. Gerade in dieser Übergangszeit, wo die Reichweiten eben noch nicht den ganzen Tag halten, das wird sich meines Erachtens relativ schnell erledigt haben. Also wir sind da 100, 200 Kilowattstunden Akkukapazität davon entfernt. Aber das war schon der größte Aha-Moment, dass ich sage, okay, das treibt das Ganze. Die Technik heute, 400 kW Ladestationen, die gibt es auch. Die LKWs können das. Jetzt muss man bloß noch investieren. Das heißt, das ist die klare Message. Mit der heutigen Stand der Technik kann man elektrifizieren. Man muss auf nichts mehr warten. Da gibt es keinen großen Durchbruch. Mehr Akkukapazität heißt natürlich auch höhere Preise für die LKWs. Also es macht nicht immer Sinn, einen großen Akku einzubauen. Das war, glaube ich, auf der positiven Seite. Negativ ist natürlich schon, oder was ich nicht so ganz verstanden habe, was mir auch immer jeder Spediteur erzählt hat, ja, es ist alles so eng geplant und da hat man keine Zeit zum Absatteln. Und was ich gelernt habe, dass es halt enorm unterschiedlich sein kann. Also du hast Tage, wo du ackerst wie ein Blöder, wo du irgendwie Termine hast und Stress hast, gell? Und dann kommst du irgendwie 10 Minuten zu spät zur Ablade stehen und hast, ja, jetzt musst du hier 14 Stunden stehen. Und da hast du aber alle Zeit der Welt. Du könntest dann den LKW, du könntest den Umweg fahren und aufladen und sonst was machen. Und diese Flexibilität zu haben, ist also immer. Jede Spedition ist da, glaube ich, anders. Es gibt sehr viel Werkverkehr, sehr viel Linienverkehr, andere, die nur Fernverkehr fahren. Aber ich glaube, im Schnitt kann man schon sagen, dass nie alles so krass auf Kante geplant ist, weil das wäre total dumm, weil du natürlich überall Staus hast und sonst was dazwischen kommen kannst. Und manchmal hast du enorm viel Zeit, um irgendwie das einzuplanen. Und da so ein bisschen flexibel interagieren zu können, zu sagen, okay, wenn es eng wird, dann fahre ich zu der Ladestation, die ist zwar ein bisschen teurer, aber dann schaffe ich es. Oh, ich habe jetzt irgendwie 2 Stunden mehr Zeit, da gibt es einen kleinen Umweg, da fahre ich zu dem privaten Depot von der Spedition, da ist irgendwie 20 Cent günstiger. Das ist, glaube ich, schon das größte Aha-Erlebnis, dass man Flexibilität hat und die dann auch managen muss, um die zum eigenen Vorteil zu nutzen. Ja.
Jetzt filmst du ja große Teile deines Lebens irgendwie mit und veröffentlichst das in geschnittener Form. Was für Situationen oder Stimmungen oder so sehen wir denn nicht bei YouTube?
Also ich bin da schon sehr ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da irgendwie alle Hochs und Tiefs und auch meine Stimmungslage darüber kommt, weil das, finde ich, gehört zu so einer Person, die halt das irgendwie Berichterstattet total dazu. Ich bin ja keine Marke oder so, sondern ich bin Tobias Wagner, der Elektrotacker. Und ich glaube, man merkt in Videos auch, wenn es mir halt gut geht und wenn es mir schlecht geht und wenn was super mich ankotzt, dann sage ich das auch immer natürlich in einer sehr freundlichen Art und Weise. Ich glaube, was man halt nicht sieht, ist dann, dass es halt am Freitag bei mir nicht aufhört. Weil halt dann dieses Schneiden und Vorbereiten und irgendwie neue Drehtermine organisieren, das ist eigentlich auch so ein Vollzeitjob. Ist auch nicht so ganz in Einklang mit der Berufsgenossenschaft, glaube ich, dass wenn du nach deiner 10-Stunden-Lenkzeit dann nochmal irgendwie in deiner Ruhezeit ein bisschen was arbeitest, aber das ist jetzt bei mir auch ein sehr spezieller Fall, ist niemandem zu empfehlen. Aber darüber rede ich natürlich nicht so viel, aber es ist schon ein anstrengender Job, aber ich bekomme da sehr, sehr viel Energie zurück, sehr, sehr viel positive Rückmeldungen, dass es wichtig ist und natürlich auch, ich darf jetzt nicht aufhören damit. Ja, ich muss jetzt immer weitermachen. Ich muss auch langweilige Videos posten, muss sagen, ah, hat schon wieder geklappt, hat schon wieder geklappt. Wenn alle mal sagen, ah, der Elektrotacker, klar fährt er jede Woche, der kriegt das hin, das ist ja genau die Botschaft, die du haben willst. Wenn ich jetzt aufhören würde, würde man sagen, ah, okay, jetzt irgendwas passiert, jetzt macht es keinen Sinn mehr oder lohnt sich nicht mehr. Ich bin da jetzt verdammt, bis mein Lebensende diesen LKW zu fahren.
Eine private Frage noch, weil wir sehen ja nur die Videos, ne? Jetzt fährst du aber, weiß ich nicht, 8 Stunden, 9 Stunden, ja, durch Europa. Was machst du denn da währenddessen? Telefonierst du, machst du Termine oder hörst du Podcasts beispielsweise? Also wie beschäftigst du dich denn während der Fahrt eigentlich?
Ja, also ganz viel Podcast. Das nimmt, also nutze ich natürlich sehr, sehr gerne, um mich da weiterzubilden. Auch Hörbücher bei Audible höre ich ganz, ganz viel. Und ich telefoniere natürlich ganz viel. Das kann man gut machen. Auch mit meinem Team. Ich entwickle ja nebenbei noch so mal ein, zwei andere Projekte. Und das ist halt immer toll, da so Telefontermine zu machen. Ich mache auch wenig so Meetings aus, sondern sage einfach, hier, ruf mich einfach an. Wenn ich nicht hingehe, bin ich gerade beim Beladen, dann rufe ich gleich zurück. Und das funktioniert eigentlich sehr, 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 sehr gut und das macht echt Spaß. Tatsächlich kann man mit KI und mit so Voice Assistants echt auch was vorbereiten. Also gerade wenn du irgendwie was strukturieren willst oder irgendwie so ein Konzept entwickeln willst, dann kannst du mit so einem KI-Sprachassistenten auch einfach reden. Und das ist schon cool, was du da mit Voice, also ich glaube, dass Voice ohnehin das Medium der Zukunft sein wird. Also teilweise, wenn ich am Laptop sitze, ich habe da Software installiert, wo ich einfach nur in den Laptop reinrede, weil die Spracherkennung so gut ist, dass man gar nicht mehr tippen muss. Und ich sehe diese Einschränkung, dass ich eigentlich nur mit meiner Stimme arbeiten kann, als riesigen Vorteil, weil du da einfach Dinge hinterfragst, gell? Weil Tippen echt langsamer ist und ich tippe eigentlich relativ schnell, als mit Voice zu arbeiten. Und das macht total Spaß, da so zu rumexperimentieren, zu sagen, ich habe jetzt hier 9 Stunden Zeit, was kann ich jetzt machen? Und versuche die Zeit immer gut zu nutzen. Und deswegen ich habe das nie als Zeitverlust irgendwie gesehen, dass es langweilig wird oder so. Weil Landstraßenfahren musst du halt aufmerksam sein oder Stadtverkehr, da darfst du eh nichts nebenbei machen, aber auf der Autobahn gibt es immer was irgendwie anzuhören. Das macht echt Spaß. Also da habe ich noch nicht, irgendwie bin ich nicht satt geworden. Und manche, glaube ich, können es nachvollziehen, die gerne, ich fahre mein ganzes Leben schon gerne Auto, weil für mich ist das Meditation pur. Könnt ihr vielleicht auch nachvollziehen, ne?
Wo fährt sich das denn am besten? Also ich fahre in meiner Freizeit ein Fahrzeug, was ungefähr so schnell fährt wie dein LKW, ein 30 Jahre altes Wohnmobil und bin da auf der Spur unterwegs, wo du auch unterwegs bist, hauptsächlich in Skandinavien. Und den Moment, wo ich in Ellund über die Grenze fahre nach Deutschland, ist es wieder super stressig, weil einfach in Skandinavien das Fahren mit so einem langsamen Fahrzeug für mich viel, viel, viel entspannter ist. So aus deiner Sicht, der jetzt irgendwie jemand, der überall war. Wo fährt sich das denn am besten? Wo fährst du am liebsten?
Boah, das ist eine gute Frage.
Und ich teile sie. Einmal fahren und der zweite Teil, wo bist du am liebsten unterwegs, weil das mit dem Laden und der ganzen Infrastruktur am besten funktioniert?
Ja, also wenn du mich so fragst, ist natürlich Deutschland mit dem Verkehr, ich finde es nicht so schlimm, gell? Ich komme damit gut klar und kann mich darauf einstellen, bin jetzt auch keiner, der die ganze Zeit rumhupt, sondern ich finde mich damit ab. Die meisten LKWs haben Abstandsregeltempomaten, hängst du dich hinten dran, also den Kampf, den kannst du nur verlieren, wenn du da im Straßenverkehr irgendwie dir einen Stress machst. Deswegen, ich komme da auch in Deutschland gut klar. Aber tatsächlich, wenn ich so überlege, so ich bin ein paar Touren auch nach Portugal und nach Spanien gefahren, da auf diesen einsamen Autobahnen, wo du da wirklich in der Wüste so dahin fährst, das hat auch schon dem Horizont so ein bisschen entgegen, das hat auch schon was sehr, sehr Reizvolles. Und zur Ladeinfrastruktur muss ich schon sagen, dass in Deutschland eigentlich sowohl die LKW-Infrastruktur als auch die HPC-Infrastruktur für die PKWs wirklich sehr, sehr gut ist. Also da sind wir vorne mit dran. Ist auch ein großes Land, ist auch wichtig, dass wir da vorne mit dran sind. Also da fahre ich sehr, sehr entspannt. Tatsächlich das Beste für LKWs ist eigentlich Schweden, weil die einfach auch das Layout dafür haben. Die haben da fast in jeder Tankstelle irgendwelche Buchten, wo LKWs auch stehen können. Das macht total Spaß. Aber wie schon erwähnt, auch Spanien, obwohl die eigentlich fast keine LKW-Ladeparks haben, ist da halt alles zu betoniert, gell? Die haben einfach so viel Platz. Überall ist Platz. Du kannst einfach dich irgendwie hinstellen und irgendwie kommst du immer an den Charger ran. Und das Kontra ist so ein bisschen UK. Das ist ein ganz enges Land, gell? Die haben jetzt auch nicht so viele Ladeinfrastruktur, aber da musst du halt genau gucken, da kommst du teilweise mit der Sattelzugmaschine nicht irgendwie rein. Das ist einfach so historisch gewachsen, wie diese Länder auch von der Bauart sind und von der Architektur her. Also das finde ich total spannend. Und einmal bin ich da auch in der Innenstadt von Neapel hängen geblieben. Also da will ich nicht mehr hinfahren mit dem LKW. Das hat auch nichts mit dem Elektro-LKW zu tun. Und dieser Kontrast macht es halt aus. Also ich wäre jetzt nicht der Mensch, der da immer die gleiche Tour fahren könnte und Linienverkehr. Deswegen habe ich den MAN ETGX auch wieder hergegeben. Diese Lowliner, mit dem wir halt viel Automotive-Linienverkehr haben. Und ich dachte, okay, wenn ich den jetzt weiterfahren muss, dann muss ich immer diese Linie fahren. Deswegen habe ich den dann auch wieder abgegeben, weil dieser Kontrast, finde ich, ist generell im Leben das, was es wertvoll macht. Und wenn es dann langweilig wird, dann muss man was ändern im Leben, weil so viel Zeit haben wir nicht. Und so ist es beim LKW-Fahren genau das Gleiche. Ja.
So, der Kontrast, hast du gesagt, ist interessant. Wir machen mal einen hypothetischen harten Kontrast. Tobias Wagner wird Verkehrsminister für einen Tag. Was tust du?
Also, ich beneide, glaube ich, den Verkehrsminister nicht um seine Verantwortung, die er hat. Gell? Das ist natürlich ganz, ganz wild. Ich glaube, ich würde da jetzt nicht mit irgendwie kurzfristigen Maßnahmen. Ich glaube, diese Mautbefreiung, das war die wichtigste Maßnahme überhaupt in Deutschland. Das ist auch komplett untergegangen in den Medien. Das wurde so nebenbei akzeptiert, aber das ist echt bombastisch. Das eben mit diesem Pfad für diese Elektro-LKWs. Also das muss man mal auch wertschätzen an der Politik. Ich würde es da nicht mit so kleinen Maßnahmen oder irgendwelchen Förderungen kommen, sondern ich glaube, was der Branche fehlt, ist die Planungssicherheit. Dass man eben mit dem Gas-LKW haben sich ja viele die Finger verbrannt. Jetzt gerade geht's wieder. Ja. Jetzt ist gerade wieder gute Zeit. Aber es fehlt so ein bisschen das Vertrauen zu sagen, okay, also ganz viele haben schon gesagt, okay, beim Gas-LKW hat es nicht geklappt, warum sollte ich jetzt elektrisch fahren? Gell? Dass das physikalisch eine ganz andere Nummer ist. Und auch wenn man ein bisschen weiter denkt, dass das einfach gekommen ist, um zu bleiben, ist ja auch ganz wichtig. Aber ich würde eigentlich, das ist natürlich immer schwierig mit den Legislaturperioden, aber ganz klar sagen, wir committen uns zum batterieelektrischen Antrieb, weil wir heute, wenn wir alle Technologien vergleichen, das Einzige ist, wo wir die Energie selber produzieren können in dem Maße und auch effizient arbeiten können. Und jede Investition dahinter wird auch durch die Politik gestützt, dass es keine Fehlinvestition ist. Wie man das dann operativ umsetzt, keine Ahnung, weil du kannst einfach nicht in die Zukunft planen, wer da in Zukunft Verkehrsminister ist. Aber ich glaube, das braucht die Speditionswelt gerade. Und viele verstehen es ja auch, dass wenn du dann Depot elektrifizierst, dass das die Euros, die du in die Erde buddelst, der sehr, sehr gut investiertes Geld ist. Aber ich würde den Speditionen Planungssicherheit über die nächsten 10 bis 20 Jahre aussprechen, auch einfach mit einer sehr selbstbewussten Rede, damit da die Spediteure mutiger agieren, weil viele tun ja immer noch nichts. Ja, muss man auch so sagen.
Ich bin kein Transporteur, also ich komme aus der Intralogistik, aus den Warehouses dieser Welt. Der Moritz ist da der Transportexperte von uns beiden. Nichtsdestotrotz kriege ich immer noch mit, dass es immer noch auf Seiten von einigen Speditionen, Logistik kann dann aber aus meiner Bubble dann kommt, immer noch dieses Gerücht durch die Argumente halt kreist, dass die Ladeinfrastruktur sowohl in Deutschland als auch in Europa für E-Lkw nicht gegeben ist. So, jetzt fährst du natürlich rum und berichtest darüber. Aber mal kurz zusammengefasst und das jetzt auch als Frage verpackt, diejenigen, die immer noch und uns auch zuhören und dieses Vorurteil immer noch in Gedanken tragen. Was entgegnest du denen? Mach mal einen kleinen Aufruf für Ladeinfrastruktur. Wie sieht die Situation tatsächlich aus in Deutschland und auch in Europa?
Also, du kannst Stand heute mit einem batterieelektrischen LKW überall hinfahren, wo du willst. Das geht. Du musst es dir genau anschauen. Es gibt Regionen, wo es nicht so ganz einfach ist, wo es vielleicht hier und da mal einen kleinen Schlenker gibt in der Routenkalkulation, wo du sagst, okay, dann fährst du nicht den direktesten Weg, sondern irgendwie nochmal 3 Kilometer Umweg. Aber das funktioniert. Ob das heute schon mit einer 100% Elektrifizierung von allen LKWs geht? Natürlich nicht. Aber die Diskussion, die führt man auch bei der Elektromobilität seit 20 Jahren und die ist total hypothetisch und theoretisch und macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen ist die klare Empfehlung, startet jetzt mit den ersten Erfahrungswerten. Also, wenn eine Spedition davon irgendwie 100 LKW schon irgendwie 5 elektrisch hat, gell, dann ist ja alles gut. Gell. Dann gehst du Schritt für Schritt vor, siehst die Daten und machst dann einfach weiter. Aber da gab es vor kurzem auch eine Studie vom Öko-Institut, dass über 60% der Spediteure keinen Kostenvergleich bisher gerechnet haben. Und da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Da hatte ich echt ein paar Tage, war ich schlecht gelaunt, und dann, weil ich jedem immer erzählt, ja, die Spediteure, die sind so rational und die kalkulieren alles durch. Ja, Pustekuchen machen eben nicht alle, machen nur die mittleren und die größeren und gerade die kleinen machen es eben nicht. Und das Zweite ist dann, wenn man das eben ausprobiert mit der Infrastruktur, probiert diese LKWs im Extremtest einzusetzen. Also ich kenne viele Speditionen, die relativ groß sind, so ein Elektro-LKW einflotten und dann sagen, okay, jetzt suchen wir mal die einfachste Route raus, gell, wo der irgendwie 100 Kilometer am Tag fährt, da stellen wir den mal ab, dann werden wir sagen, wir haben was gemacht. Und dann fragst du die, was sind denn eure Erfahrungswerte? Sag ja, keine Ahnung. Also wir haben, fährt halt, gell? Aber du musst den ja irgendwie an die Grenzen testen, musst ja genau wissen, kann ich den auf der Tour auch einsetzen, soll ich da noch ein paar LKWs kaufen? Also so ein bisschen mutiger zu sein, das ist total wichtig, weil dieser Erfahrungsschatz, der ist ja die Grundlage für weitere Investitionsentscheidungen, weil sonst stehst du nach 2 Jahren Test da und bist überhaupt nicht schlauer als davor. Und das ist ganz klar. Also diese Infrastruktur entwickelt sich von Tag zu Tag weiter. Es werden tagtäglich neue Ladeparks gebaut. Ist es heute perfekt für alle? Auf keinen Fall. Kann man heute schon Elektro-LKW sinnvoll einsetzen? Zu 100%. Und auch mittlerweile mit diesen Kostenkalkulationen, gell? Also schau dir mal den Dieselpreis an, der nie wieder auf das Niveau zurückfallen wird, wo wir mal waren. Also der wird natürlich nicht so hoch bleiben, hoffen wir mal, wenn man sich da irgendwo einig wird. Aber ist einfach gigantisch viel günstiger, einen Elektro-LKW einzuflotten. Und dann ist es halt auch in Ordnung, wenn der mal irgendwo 10 Minuten länger braucht. Ja, er muss ja nicht genau gleich, also der ist ja so viel günstiger, es gibt gar keinen Anspruch darauf, dass der 1:1 den Dieseltour fahren kann. Aber in 90% der Fälle kann das natürlich, gell? Also da könnte man lang drüber reden. Also da ganz klar, würde ich Mut zusprechen, das mal auszuprobieren, auch über einen längeren Zeitraum, nicht irgendwie mal eine Woche zu testen, sondern wirklich da tiefe Erfahrungswerte zu sammeln, weil das ist nur eine Frage der Zeit, bis man da eh tiefer rein muss.
Du hast so schön über Kostenvorteile gesprochen und das ist ja auch Kern deiner Videos häufig. Faire Vergleiche, egal ob es jetzt ne, Vollkosten, also TCO sind oder Betriebskosten oder so. Was siehst du denn oder hast du erlebt, so non-financial nudges, die Speditionen möglicherweise dazu bewegen könnten, dann umzusteigen, auch wenn sie vielleicht auf, weiß ich nicht, wegen geringer Fahrleistung oder so, die Mautbefreiung nicht so doll reinhaut oder ja, irgendwelche anderen Beispiele. Ich kenne das eine von der Hala hier in Hamburg, wo die Slotbuchung entfällt für Elektro-LKW, was das Leben potenziell super doll vereinfacht von den Unternehmen, die da unterwegs sind. Hast du ähnliche andere Sachen gesehen, die den Umstieg so ein bisschen zusätzlich incentivieren über Geld hinaus?
Also ich glaube, ein gutes Beispiel ist natürlich der Brenner, wo ja auch mit der Lübeckbrücke, die jetzt über mehrere Jahre jetzt saniert wird, das echten Verkehrskollaps so ein bisschen erzeugt zu gewissen Tageszeiten, dass man eben da im Nachtverbot die Elektro-LKWs trotzdem einsetzen darf. Das ist, glaube ich, ein riesiger Hebel, gerade wenn man da regelmäßig hin und her fährt, dann ist das ja enorm planbar auf einmal und dann werden da ganz, ganz viele auf Elektromobilität umstellen. Vor allem gerade durch Berge zu fahren, ist ein Elektro-LKW ja ein Traum von den Betriebskosten her, weil er einfach einen Großteil der Energie wieder zurückgewinnen kann beim Berg runterfahren. Das Zweite ist, glaube ich, gerade bei den B- und Entladestellen irgendwie planbare Infrastruktur aufzusetzen. Beispiel ist da irgendwie das, oder auch beide Werke eigentlich von MAN, aber auch von Daimler Truck, die dann einfach vor dem Gelände Ladeparks aufbauen, wo man einfach genau weiß, okay, da fahre ich jetzt hin und da, wenn ich nicht gleich dran komme, stecke ich mich davor und wenn ich gleich dran komme, stecke ich mich danach an und das macht es halt total planbar. Also ich glaube, da selber in den Invest zu gehen und Infrastruktur anzubieten, ist auch wirtschaftlich für die Firmen tatsächlich interessant. Das sind, glaube ich, so die größten Nudges. Das Härteste wird natürlich in den nächsten Jahren sein, dass die Ausschreibungen einfach Battery Electric Trucks erfordern. Die sagen, okay, mit dem Diesel kannst du gar nicht mehr anbieten. Weil das natürlich auch für die ganzen Firmen der einfachste Hebel ist, irgendwie zu dekarbonisieren. Die müssen selber überhaupt nichts machen. Ja, die sagen einfach, nee, die Ausschreibung machen wir jetzt elektrisch, weil da gibt es jetzt die ersten Speditionen. Das heißt, es wird Angebote geben. Und da kann sich jeder Spediteur selber entscheiden, ob er mitmacht oder nicht. Also das, für mich rollt da der Ball so ein bisschen. Und ich glaube, dass diese Nudges gar nicht mehr so wichtig sein werden, sondern der Elektrotruck relativ schnell zum Normal, Case wird. Und dann geht es wieder nur ums Geld.
Wenn wir bei Ladeinfrastruktur in Depots bleiben und du hast jetzt gerade oder quasi bei der B- und Entladestelle, du hast gerade von Daimler und MAN als gute Beispiel gesprochen. Erste Frage dazu: Gibt es das denn auch woanders, so Zentrallager von Handel oder so? Würde sich ja potenziell auch anbieten oder ja, andere größere Anbieter, die einfach sehr viel Verkehr bei sich am Werkstor haben. Ist das was, was du siehst, was zunimmt oder was im Grunde die zwei guten Leuchttürme sind und nicht viel mehr?
Das gibt es auf jeden Fall bei anderen Firmen auch. Also wir fahren jetzt nicht so viel Lebensmittellogistik oder im Einzelhandel, aber Kaufland zum Beispiel, die haben quasi auch ihre Logistikketten, dekarbonisieren die haben auch so eine Kooperation mit Milence auf dem Betriebsgelände, aber die stellen dann auch die Ladestation vor das Betriebsgelände, also eben nur auf Gelände, aber eben nicht an den Rampen. Das finde ich halt ganz clever, weil dieses, also hat nichts mit der Frage zu tun, aber quasi an der Rampe zu laden, ist halt super einschränkend eigentlich, gell? Weil eigentlich musst du dann jede Rampe elektrifizieren, weil die intern natürlich nicht ihre Logistikprozesse umstellen. Oh, der Elektro kommt an Rampe 2, der muss eigentlich an Rampe 50. Oh, da fahren wir mal mit dem Hubwagen quer durch. Also deswegen, vor dem Gelände macht total Sinn, das ist das Robusteste und kann man auch ganz gut planen. Das sehe ich schon ganz klar. Aber genau, ich glaube, was können die Spediteure da heute machen, ist natürlich das eigene Depot zu elektrifizieren. Das ist eigentlich schon die Grundlage von allem, wenn man die gute Standardvoraussetzungen hat, vielleicht Fläche für eine PV-Anlage, große Dachflächen oder eben den großen Netzanschluss. Das ist eine Investition, die sich immer lohnt, weil man einfach unabhängiger auch wird von öffentlichen Ladepunktbetreibern. Und wenn das geht, sollte man das machen. Auch wenn wenig Leistung vorhanden ist, einfach mal mit den ersten DC-Chargern beginnen. Da kann man sehr viel optimieren. Aber ich zeige auch, dass du kein Depot brauchst. Also du kannst im öffentlichen Laden diese 79 Cent, die du mit Kreditkarte zahlst, die zahlt, wenn du dir 2 Sekunden Gedanken machst, ein Spediteur natürlich nicht, sondern du machst bilaterale Verträge, handelst mit denen gewisse Energiemengen aus und kriegst dann wirklich attraktive Preise, mit denen du genauso kalkulieren kannst, ohne das Vorabinvestment am Depot zu haben. Also wir bei Nano Janssen haben wir viele Linien, also oder wirklich viele, viele LKWs, die das Depot niemals sehen. Also wir haben ja viel zu viele LKWs für unser Depot, also das muss man auch dazu sagen. Und es rechnet sich auch. Auch da leider wieder zählt Skalierung, genauso wie im Depot. Also eine Ladestation für 5 LKW oder ein Netzanschluss für 5 LKW lohnt sich natürlich mehr als nur für einen LKW. Und so ist bei den öffentlichen Ladepunktbetreibern ganz genau das Gleiche. Also wenn du da über mehrere Millionen Kilowattstunden verhandelst, ist es natürlich besser, als wenn du nur mit einem LKW unterwegs bist. Deswegen, ich bleib dabei, also eine LKW zu kaufen macht eigentlich gar keinen Sinn. Also wenn, dann musst du gleich 5 kaufen oder 10. Also das ist schon, dann kriegst du einen besseren Preis. Also diese Skalierung zieht sich ja durch die komplette, auch für mich Neuland, durch die komplette Branche. Größer ist immer besser. Du kannst immer dann die Kosten so ein bisschen nach unten schrauben und das geht's am Ende des Tages. Also Depot ist die Grundlage. Wenn das Depot nicht geht, nimmt man einfach Plan B und das heißt öffentliche Ladeinfrastruktur. Aber es gibt quasi keine Ausrede für Spediteure, keine E-LKW zu kaufen. Das ist das
Oder
Wichtigste.
Option C, Depot von anderen. Richtig? Dann lass uns
Genau.
da doch kurz mal rein gucken. Das ist was, was ich so auf Konferenzen und so immer als, ja, das wäre toll, wenn das dann irgendwann mal geht, aber dann bin ich ja das und dann muss ich ja das und dann muss ich ja das. Geht leider nicht. Habe ich jetzt jahrelang gehört und jetzt liest man mehr und mehr und da haben wir auch kürzlich gerade einen Gast gehabt. Aus Neumünster, die das jetzt einfach machen, wo es geht. So, was sind deine Erfahrungen einfach aus dem Betrieb? Ist das was man tatsächlich häufiger sieht und wie gut funktioniert das? Weil ich mir vorstellen kann, die Nutzbarkeit davon ist ja dann doch schon eingeschränkter als irgendeine öffentliche Ladeinfrastruktur, irgendwo eine Autobahn, die prinzipiell 24 Stunden zugänglich ist. Denn der Depotanbieter oder der nutzt sie ja auch selbst für eine ganze Weile. Also was sind deine Erfahrungen da?
Also, ich glaube, dass es total sinnvoll ist, diese Infrastruktur zu nutzen, weil das Geld ist da schon in die Erde gebuddelt und das einfach das Ladenetzwerk auszubauen, das macht total Sinn und das zugänglich zu machen. Wie du schon sagst, es sind die 24 Stunden, weil in der Regel abends halt die eigenen LKWs kommen und dann untertags eben nur in so einem Slot verfügbar ist. Aber wenn der eben auf die Route passt, ist optimal. Leider sind halt die Spediteure meistens nie so gut gelegen wie jetzt die öffentlichen Ladepunktbetreiber an so einem Autohof. Das spielt da auch mit rein. Aber es ist Teil dieser Gesamtkostenkalkulation. Man geht davon aus, dass es dort halt nochmal deutlich günstiger ist und dann kann das sehr, sehr wirtschaftlich sein. Aber es ist direkte Konkurrenz zwischen öffentlichen Ladepunktbetreibern und diesen privaten Depots. Ich bin mal sehr gespannt, ob das auch gekommen ist, um zu bleiben. Weil natürlich würdest du denken, wenn du eine Spedition bist und das richtig gut läuft, dann hast du irgendwann so viele E-LKWs, dass du einfach die mit Tag- und Nachtschichtbetrieb die Infrastruktur selber auslastest, dass du damit mehr Geld verdienen kannst. Aber es wird ganz, ganz viele Fälle geben, wo tagsüber einfach kein LKW da ist und dann macht es Sinn. Also ich sehe das, kann es total begrüßen. Da gibt es ja auch die ersten Ladenetzwerke, es gibt verschiedene Anbieter, aber es geht am Schluss um den Kilowattstundenpreis. Ja. So ein Trend, der natürlich auch noch spannend ist in Industriegebieten, dass man dort so neutrale Anbieter hat. Also dass jetzt so ein Mylands oder so ein Aral Pulse jetzt nicht am Autohof immer nur aufbaut, sondern sagt, okay, wir haben ja eigentlich so viele Spediteure, wir gehen jetzt mal ins Vorabinvest und dann könnt ihr alle bei mir laden. Das sind, glaube ich, so hybride Konzepte, die vielleicht kommen könnten, wo du immer noch einen neutralen Player hast und alle auf dem gleichen Niveau sind. Weil so hast du natürlich bei diesen privaten Depots immer eine Zweiklassengesellschaft, wo du dann auch eigentlich ein Reservierungssystem brauchst, wo dann ganz klar ist, nee, nee, also unser LKW hat hier Prio 1. Also ich finde es sehr, sehr sinnvoll, bin aber nur gespannt, ja, oder es sehr, sehr individuell zu betrachten, ob halt so ein Depot gerade auf der Strecke liegt und dann macht es Sinn.
Und du als Heavy-User, was wären Designempfehlungen für, also wie müsste das aufgesetzt sein, dass du sagst, okay, das möchte ich gerne nutzen, das ist sinnvoll, abgesehen vom Preis?
Designempfehlung gibt es nicht. Natürlich. Also was ich auch gelernt habe, dass diese Branche ja total ellenbogenmäßig unterwegs ist. Keiner gönnt dem anderen eigentlich irgendwas. Deswegen war es für mich so ein bisschen überraschend zu sagen, oh, jetzt sind wir alle Best Friends, gell, und du kommst zu mir und ich lade bei dir, gell. Also gucken wir mal, ob das so bleibt, gell, weil irgendwann wird es wieder enormen Konkurrenzkampf geben und wenn du wen hast, der bei einer Ausschreibung gegen dich competet, dann wirst du dem vielleicht nicht so einen guten Strompreis geben. Also aktuell ist alles Best Friends und alles schön harmonisch, aber die Branche ist ja schon sehr, sehr, genau, viel Konkurrenz. Das spielt auf jeden Fall mit rein. Zum Layout wäre natürlich auch wieder gut, wenn man das so ein bisschen trennt von dem eigenen Logistikhof, wo die eigenen Auflieger rumstehen, die eigenen Waren rumstehen, zu diesem Ladepark mit einer Schranke oder so. Blöd ist natürlich, dass dann die eigenen LKWs auch wieder rausfahren müssen. Also, das hängt auch sehr individuell ab. Gell? Bei uns bei Nanjans wäre es gar nicht möglich, davor so eine Fläche aufzubauen. Die müssen dann quasi auf den Parkplatz fahren. Und wegen Zugänglichkeit glaube ich, dass es immer bilaterale Verträge sind. Ich glaube, da wird keiner mit der Kreditkarte kommen und ad hoc kommen, sondern es werden immer planbare Routen sein, wo man sagt, okay, der nimmt so und so viele Kilowattstunden ab, man macht einen bilateralen Vertrag, man bekommt eine Karte zugeschickt oder nutzt einen E-Trucker-Chip oder irgendein anderes Medium und kann dann dort laden. Aber ja, sehr individuell, je nach Spedition, glaube ich.
Jetzt würde ich zum ja, mehr oder weniger Abschluss des Gesprächs, das Interview mit dir in eine spezielle Richtung lenken wollen, weil wir wollen auch ein Stück weit über ein weiteres Standbein von dir sprechen, neben mit dem LKW fahren und davon via YouTube zu berichten. Und meine Brückenfrage an der Stelle ist, was ist denn einfacher oder beziehungsweise was ist schwieriger, fragen wir so, ein LKW durch Europa zu bewegen oder eine App zu bauen, die alle glücklich macht?
Also, das hängt jetzt zusammen, weil wenn die App gut funktioniert, dann ist es auch sehr, sehr einfach, diesen LKW zu bewegen. Also diese, genau, wir spielen ein bisschen darauf an, dass ich ja nebenbei noch diese eTruck-App entwickle, um einfach anderen Leuten im Fernverkehr oder auch im Linienverkehr quasi das zu ermöglichen, sich reinzusetzen und einfach loszufahren. Und es klappt tatsächlich erstaunlich gut. Das mache ich natürlich nicht alleine. Also ich habe natürlich den Michael und den Matthias dabei, so ein kleines Team haben wir dort gegründet. Viel mehr Leute brauchen wir in der heutigen Zeit mit KI auch nicht. Das ist auch ganz cool. Also die Zeiten, wo ich irgendwie da, keine Ahnung, hohe zweistellige Anzahl an Mitarbeitern hatte, die sind zum Glück vorbei. Das geht heutzutage deutlich simpler. Aber genau, deswegen mit dieser App kann man tatsächlich dann sehr, sehr gut diesen E-LKW einsetzen. Aber vielleicht ganz kurzer Pitch, was hat es mit dieser App auf sich, die entwickle ich eben nebenbei. Da ging es einfach darum, dass es am Anfang, vor 2 Jahren, war das einfach Harakiri, öffentlich zu fahren. Das hat einfach niemand gemacht, gell? Deswegen gab es auch keine Notwendigkeit, irgendwie öffentliche Ladeparks zu sehen. Und jeder, inklusive mir, hat so die Google My Maps Liste gepflegt. Also du kannst mit Google Maps tatsächlich sehr cool eigene Karten generieren. Und als ich dann die Touren gefahren bin nach Frankreich, nach Spanien, habe ich mir natürlich alle rausgesucht und die auch der Community gezeigt. Hey, da fahre ich lang, da könnt ihr auch lang fahren. Und dann hat jeder LKW-Hersteller natürlich auch so eine Liste gehabt, natürlich auch ihren Kunden wieder zeigen wollten, wo man laden kann. Und es war totales Wirrwarr. Und dann gab es noch die privaten PKW-Apps, die dann die anhängertauglichen Ladeparks angezeigt haben. Also es war wild. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt einfach mal das Notwendigste, dass man das alles mal in eine Datenbank zusammenträgt. Und das haben wir eben gemacht mit der eTrucker-App, auch sehr simpler Name, nichts Spezielles dabei. Und der Anspruch ist quasi, alle LKW-tauglichen Ladeparks in Europa zu sammeln. Denn es gibt ja offizielle Datenbanken, wo LKW-taugliche Ladeparks drin sind. Aber in der Übergangszeit helfen die dir nur bedingt. Weil was bringt mir das, wenn ich irgendwie dann 500 Kilometer Abstand zum nächsten LKW-tauglichen Ladepark habe? Und hinzu kommt, dass die Datenqualität auch ganz, ganz schlecht war. Sondern wir haben wirklich den Anspruch, alle Ladeparks anzuzeigen, wo man irgendwie mit dem LKW laden kann. Weil in manchen Fällen bist du darauf angewiesen. Und ich sage auch immer wieder, wenn es eine Route gibt, wo du zwischendrin mal ein bisschen mehr Aufwand hast, weil du absatteln musst, Umweg fahren musst, dann ist es ja nur jetzt so. Du machst ja Ausschreibungen für die nächsten Jahre und dann musst du halt jetzt am Anfang mal durch. Also wir haben Touren, die am Anfang mega aufwendig waren und wenige Wochen später wurden die kinderleicht, weil einfach ein Ladepark zwischendrin entstanden ist. Und deswegen sagen wir, jeder Ladepark muss da drin sein und man hat eben verschiedene Filtermöglichkeiten, wo man sagen kann, mit Absatteln, ohne Absatteln, separater LKW-Ladepark. Man kann nach den Betreibern filtern, je nachdem, wo man gute bilaterale Verträge hat. Und eben ganz wichtig, alles in Einklang mit den Lenkzeiten. Weil das habe ich dann auch gemerkt, dass das definiert deinen Arbeitstag. Die Lenk- und Ruhezeiten, der Tachograf oben, das ist so dein zweiter Chef eigentlich, der dir genau sagt, was du tun musst. Und da geht es dann wirklich um Minuten, weil die natürlich nicht angepasst wurden für die Elektro-LKWs, dass man ein bisschen Puffer drin hat, was ganz gut wäre manchmal, sondern da geht es wirklich um Minuten, ob du hinkommst oder nicht und Staukalkulation etc. drin hast. Und das haben wir alles mit drin, mit so einer kleinen Multistop-Routenplanung. Und die ist wirklich simpel, die ist kostenfrei und damit kann jeder Elektro-LKW-Fahrer quer durch Europa fahren. Aber der zweite große Effekt von dieser App ist auch, dass man den Leuten zeigen kann, dass die Infrastruktur deutlich besser ist, als sie denken. Also eigentlich jeder Verkäufer von E-LKWs hat diese App installiert, empfiehlt die weiter und sagt dann im Verkaufsgespräch, guck mal, da kannst du laden, da kannst du laden, da kannst du laden. Und das ist wahrscheinlich der viel größere Effekt, dass dadurch natürlich, weil wenn der E-LKW schon gekauft ist, ist er ja da. dann fährt er schon irgendwie. Aber spannend, wir wollen ja mehr E-LKWs zulassen und diese Aufklärungsarbeit, die man mit der App macht, das ist wahrscheinlich der größere Effekt sogar.
Wie ist das? Ich stelle mir das, also jetzt muss ich noch dazu erwähnen, Moritz war in deinem Rabbit Hole drin quasi, der hat die E-Trucker-App mal an einem Abend, glaube ich, sogar einmal durchgesuchtet.
Ist auf meinem Telefon, ich habe heute Morgen wieder reingeguckt.
Ich hätte mal eine Frage zu dem, also ich habe verstanden, was das Ansinnen war, wo es herkommt. Nichtsdestotrotz arbeiten jetzt viele Unternehmen, Disponenten mit genau dieser App. Wie ist denn der Entwicklungsprozess dahinter? Jetzt gar nicht softwaretechnisch, sondern einfach, ist das mittlerweile ein Community-Projekt auch geworden, wo Erfahrungen seitens derer da reinfließen oder eben auch Änderungswünsche? Wie ist das so aufgebaut?
Genau, also die Community ist ganz, ganz zentral, weil ich natürlich viel unterwegs bin, aber nicht überall bin. Gell? Und deswegen haben wir auch von Anfang an so einen Community-Feedback-Modus, wo eben Leute auch Fehler melden können, wo sie eben neue Ladeparks bewerten können, auch wo wir sagen, da waren wir jetzt noch nicht, schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber sollte mal einer hinfahren und das genauer anschauen, damit die Datenqualität gut ist. Weil das ist wirklich das Allerwichtigste. Das Schlimmste ist, wenn du da einen LKW hinschickst, der dann da strandet mit 2% Akkustand. Gell? Also das wollen wir schon auch vermeiden oder auch Orte vermeiden, wo dann irgendwie doch irgendwie Fußgängerverkehr sein könnte. Wir sind da schon sehr, sehr, haben einen hohen Qualitätsstandard, deswegen schauen wir schon mit der Community das Ganze aufzubauen. Aber die helfen dort mit. Und natürlich auch, dass die dass es eine Art Werbefläche ist für die Spediteure. Wir haben vorhin von den privaten Depots gesprochen, dass die da sagen können, hey, da kann ich jetzt einen Pin setzen und kann sagen, hey, ich bin offen für Angebote oder dass mich wer bei mir melden kann. Und das soll dann schon allen irgendwie weiterhelfen. Also damit haben wir begonnen als Community-Projekt, dass die eben auch die Daten mitpflegen können. Und die nächste Entwicklungsstufe, sind wir gerade dran, wird schon intern getestet, ist noch nicht live, aber die nächsten Wochen wird es kommen, dass jede Spedition das eigentlich individualisieren kann. Weil Stand heute muss noch der Fahrer eigentlich einschätzen, okay, wo hat denn meine Spedition eigentlich gute Verträge? Und die Early Adopter, die kriegen das vielleicht noch hin, aber normal willst du den Fahrer sagen, fahr da hin und fahr da nicht hin. Sondern das einfach über eine Desktop-Applikation, weil der Disponent, der arbeitet nicht mit Apps. Das habe ich in der alten Firma gelernt, das war auch ganz lustig, dass wir auch für unser Ladesystem eine App hatten. Und das Verwaltungstool haben wir gesagt, so viel Verwaltung musst du gar nicht Nutzer anlegen, das machen wir auch per App, gell? Und dann hatten wir viele, die gesagt haben, nee, wir brauchen eine Desktop-App, gell? Und wir brauchen das am Bildschirm. Und dann haben wir gesagt, ja, warum? Das ist doch total einfach. Und dann kam halt raus, dass wenn du ein Smartphone in der Hand hast, dann wirkt es nicht wie Arbeiten im Büro. Aha. Dann schaut der Chef komisch hin und sagt, arbeit mal was, gell? Und das dieser psychologische Aspekt, dass man auf dem Bildschirm das macht, ist tatsächlich gar nicht so unwichtig. Also macht tatsächlich Sinn, weil die Karte auch größer ist, aber deswegen bieten wir jetzt eine Desktop-Applikation an. Und dort können die Firmen dann ihre bilateralen Verträge hinterlegen. Welche Ladekarten sind drin? Wo kann ich gut laden? Dass eben der Fahrer nicht mehr alle Ladepunkte angezeigt bekommt, sondern eigentlich eine ganz, ganz klare Empfehlung bekommt, hey, fahr da hin. Da fahren alle deine Kollegen auch hin. Weil diese, da habe ich auch gelernt, diese bilateralen Verträge, die sind schnell verhandelt mit den Speditionen, gell, und den Ladepunktbetreibern. Aber dieser Kommunikationsfluss, dass es beim Fahrer ankommt, der am Schluss ja noch eine gewisse Entscheidungsmacht hat, weil der diesen LKW steuert, du willst ja wirklich nicht, dass der wegen jedem Scheiß bei dir anruft. Das ist ja das, also jeder Anruf beim Disponent, der Disponent hat ganz andere Themen zu tun. Deswegen braucht er gute Tipps, und dass man eben das dort individualisieren kann. Und das dann, wenn ich jetzt meinen Nano-Janssen-Schlüssel nehme, meinen aktuellen DAF, ich scanne diesen Chip, der da dran ist, dann bin ich eingeloggt ins Nano-Janssen-Ökosystem und sehe auch nur die Ladeparks, die für mich relevant sind. Weil was bringt mir ein Ladepark, wo ich eh nicht freischalten kann oder nicht hinfahren sollte? Der muss dann gar nicht angezeigt werden. Genau, das ist so die nächste Entwicklungsstufe, weil erste Stufe war, fahr diesen LKW quer durch Europa, und jetzt fahr ihn möglichst wirtschaftlich quer durch Europa.
Ja. Mhm. Ist das dann auch das quasi Erlösmodell, was dahinter steht, dass ich dann quasi eine Lizenz kaufe als Spedition, oder gibt es noch eine andere Komponente? Weil angefangen hat das ja mit Sicherheit als deine eigene Datensammlung, aber ein rein nicht kommerzielles Projekt ist zu dritt dann wahrscheinlich auch schwierig zu machen.
Genau, aber so große, also wir bauen jetzt keinen VC-Case oder mit Venture Capital und irgendwie groß Geld reinpumpen, und weil das Vorteil in der heutigen Zeit ist ja, Zugang zum Kunden ist eigentlich das teuerste, und den habe ich. Wir sind zu dritt, wir können das relativ schlank alles handhaben, aber wie du schon sagst, also die App wird immer kostenfrei sein, weil sie einfach so eine wichtige Rolle in der Akzeptanz von Elektro-LKWs einnimmt, aber dieser E-Trucker-Manager, wo man das individualisieren kann, wo man dann eben auch wirklich Kostenvorteile generieren kann, weil man auf der Route sehen kann, aha, da gibt es ja dieses private Depot, die eben eine öffentliche Preisliste haben, oder ich kann eben anfragen, und dann kann ich irgendwie die Total Cost of Ownership nochmal massiv reduzieren, da ist ja schon ein Wert dahinter. Und dass wir sagen, da gehen wir einfach mit einer Software-as-a-Service-Fee rein pro Monat, die jetzt auch nicht allzu hoch ist, aber wir verdienen halt nicht an der Kilowattstunde mit. Das war uns ganz, ganz wichtig. Jeder kommt dann immer drauf und sagt, ja, ach, 3 Cent auf die Kilowattstunde, das merkt ja keiner, gell? Und dadurch haben wir diese Wucherpreise auch bei Pickers, weil jeder MSP und jeder Zwischenplayer da irgendwie mitverdienen will. Das sagen wir ganz klar, bilaterale Vereinbarung, Ladepunktbetreiber verkauft Ladestrom an den Spediteur, fertig. Weil jeder Cent mehr kostet einen vierstelligen Betrag pro Jahr. 1 Cent, vierstelliger Betrag pro Jahr. Das ist nicht einfach so, dass du sagst, so, das ist egal. Und deswegen sagen wir wollen einfach so ein Agent für die Spediteure sein. Wir wollen quasi ihre Interessen vertreten und da natürlich auch die guten Angebote zeigen und sagen, hey, auf der Route, die und die Ladepunktbetreiber sind interessant. Die haben uns auch gemeldet, was sie für Preise für dich machen können. Und sind da einfach dieser neutrale Layer, der halt auch über Jahrzehnte jetzt bestehen will. Das ist jetzt keine Firma, die wir in 5 Jahren aufpumpen wollen und dann verkaufen wollen, sondern wir glauben, dass diese Transformation Jahrzehnte dauern wird. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Und wir wollen auch der Player sein, der das so in einer Art Check24-mäßig jedes Jahr, dass du deine Route prüfen kannst und optimieren kannst, mit neuen Ladeparks begleiten kannst, damit es einfach schön wirtschaftlich ist. Und dann haben wir den größten Effekt. Mhm. Und das ist doch das beste Gehalt, was du bekommen kannst. Ja.
Und ist ein Produkt, das muss man ja vielleicht auch mal sagen, für alle, die es sich noch nie angeguckt haben, was aus einem Bedarf kommt und von jemandem gebaut, der sich damit beschäftigt. Also ich bin manchmal ja so ein bisschen sarkastisch, wenn ich mich so über Startups äußere oder denke, weil ich immer denke, da ist irgendwer aufgewacht und hat gedacht, oh, das ist ein Markt, da müssen wir was für machen, aber hat den Markt halt noch nie verstanden. Und so mein Gefühl ist, und das ist wahrscheinlich vielleicht gar nicht unbedingt fair, aber bei vielen diesen von den Startups, die gerade in diesem Elektro-Truck-Ökosystem sich entwickeln, ist irgendwie ähnlich. Man sagt, ja, da braucht es mal den einen Anbieter, der alles macht. Und dann kann er alles aber auch gar nicht so richtig, weil er sich noch nie so richtig damit befasst hat. Und dein Projekt ist ja nie aus so einer weiß nicht, Accelerator Pitch Night rausgefallen oder aus einer Corporate Roadmap für irgendwas, sondern ist ein geiles Produkt, weil es Nutzen hat für den, der es gebaut hat. Ne? Das merkt man, finde ich. Es wäre weniger, weniger flashy und weniger poliert, aber atmet irgendwie Liebe und Nähe zu dem Anwendungsfall.
Nee, das freut mich total und das ist auch ganz klar der Ansatz, warum wir das Ganze machen und halt evolutionär einfach sehen, welche Probleme denn kommen. Also nicht hypothetisch zu sagen, oh, das, wie du sagst, das müssen wir jetzt irgendwie lösen, obwohl es de facto kein Problem ist, weil so viele Probleme gibt es da doch nicht, wie alle immer tun. Aber so das nächste Thema, an dem wir so ein bisschen arbeiten, ist tatsächlich Smart Queuing von öffentlichen Ladeparks, weil wir schon sehen, dass temporäre Überlastungen kommen werden. Ja, weil jetzt wie viele auf den Riecher kommen, da Elektro-LKWs einzusetzen und das einfach ein bisschen zu optimieren, weil Stand heute zeigen wir der E-Trucker-App ja an, ob der Ladepark belegt ist oder nicht. Ja, das ist ja schön und gut, aber die Warteschlange zeigen wir nicht an, weil wir wissen ja nicht, wie viele da schon stehen. Und die Fälle gibt es auch. Es gibt teilweise wirklich Hotspots in Deutschland, wo einfach super viele, gerade an der A7, viele LKWs durchfahren, wo du dann auch mal ein bisschen in der Schlange stehst. Und die wollen wir sichtbar machen, diese Schlange, damit der Fahrer eben auf der Autobahn noch entscheiden kann, ja, fahre ich vielleicht einen weiter oder fahre ich jetzt da raus. Das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, weil teilweise macht es Sinn, da rauszufahren. Es macht Sinn, wenn du die Zeit hast und der Ladestrom dort so günstig ist, dann stellst du dich eiskalt in die Schlange und alles ist gut. Ja, wo alle sagen würden, macht keinen Sinn. Aber es macht teilweise sehr, sehr wohl Sinn. Und dann gibt es halt Fälle, wo du vielleicht andere Verzögerungen schon hattest, im Stau warst und dann sagst, okay, da ist ein zweiter Anbieter, der kostet vielleicht 5 Cent mehr, aber für die Tour ist es jetzt wichtig, einfach so eine globale Optimierung zu haben. Man kannte das früher noch im Tesla, jetzt ist es ja öffentlich, das Ladenetzwerk, aber wo Tesla only war, hast du genau gesehen, welcher Tesla wo ist. Du konntest genau sehen, wer gerade lädt, wer wohin fährt und es war genial, weil du einfach genau einschätzen konntest, was ist meine beste Fahrstrategie. Und das ist so die nächste Stufe, die jetzt kommt, dass wir einfach für alle Spediteure gleichermaßen diese Experience besser machen und dieses Ladenetz mit einer hohen Anzahl von LKWs auch weiterhin planbar machen. Das ist so die nächste Evolutionsstufe, wo wir sagen, da haben wir Lust drauf. Aber jetzt machen wir erstmal den E-Truck Manager und dann schauen wir weiter.
Zum Schluss möchte ich einfach mal ins Blaue reinfragen, weil wenn mich jemand fragt, Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs, wo kann man sich denn da inspirieren, gibt es da Praxistests, wie auch immer, schlage ich diesem Menschen den E-Trucker vor. Mich würde aber interessieren, du kriegst ja auch hier und da mal irgendwelche Fragen gestellt, wo kriegst du denn deine Inspiration her? Das muss nicht unbedingt ein E-Trucker sein, der etwas Ähnliches macht, ein Engländer oder was auch immer, sondern einfach generell, du hast ja auch vorhin schon erzählt, du hörst Podcast, wie auch immer, wo kriegst du deine Inspiration her, die man auch hier gerne mal bewerben könnte, wenn man sich über das Thema Dekarbonisierung des Transports im Allgemeinen aufklären möchte?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist einfach die Neugier, die mich da so ein bisschen durchtreibt. Und eine Sache, die ich auch noch mache, ist, einen kleinen Newsletter zu schreiben. Das muss ich leider zugeben, den mache ich gar nicht für die Community und für alle anderen, sondern hauptsächlich für mich selber. Weil ich dadurch gezwungen bin, einmal die Woche mich wirklich durchzuarbeiten, was denn in der Branche so passiert ist. Und einfach diesen Überblick zu bewahren und dann eben die drei Highlights zusammenzuschreiben. Das ist eben diese Elektro-Trucker-News. Also kann ich nur empfehlen. Aber das, genau, ich habe mich diesem Thema einfach verschrieben und fuchs mich dadurch alles durch. Höre natürlich euren Podcast, da informiere ich mich ganz, ganz fleißig. Schaue andere YouTube-Kanäle. Auch viel aus der Elektro-Pkw-Welt kann man ja schon übertragen, weil die immer so ein paar Jahre voraus ist. Ich schaue viel nach Nordamerika, was damit Tesla passiert, mit der Fabrik, wie die ihre Ladenetzwerke irgendwie planen. Auf der anderen Seite muss man wiederum sagen, so viel passiert auch nicht. Ja, es ist nicht so, dass da tagtäglich irgendwie heiße News reindroppen und irgendwie die Branche schon zäh und wenn du jetzt mal siehst, wann so ein LKW vorgestellt wird, bis er dann irgendwie mal final ist und dann eingeflottet wird, ist schon alles sehr zäh. Also deswegen, ich kann auch den Leuten da Entspannung machen, man verpasst es da nicht jeden Tag was und so Schlag auf Schlag geht es auch nicht. Diese LKWs, die man heute sieht, die werden ein paar Jahre noch Bestand haben. Einen großen Batteriedurchbruch wird es auch nicht geben. Es wird neue Ladeparks geben, da sollte man so ein bisschen schauen auf der Route, was da Neues entsteht. Aber da gibt es jetzt keine so große Fear of Missing Out, die man den Leuten da einreden müsste. Ja.
Du kommunizierst ja in den Newsletter, kenne ich jetzt noch nicht. Du hast gleich einen neuen Abonnenten.
Du bist der zweite.
Ich muss kurz mal nebenbei
tippen. Also der zweite Abonnent, sorry.
Ja. Das ist der beliebte Witz, den wir auch immer machen, wenn einer sagt, ich habe deinen Podcast gehört. Ach, du warst das. So, du kommunizierst ja viel in, weiß ich nicht, humorvoll, provokativ, mit Memes und so weiter. Und wenn man sich dann zum Beispiel bei LinkedIn anguckt, was da so drunter kommentiert wird, ich weiß nicht, ob das bei YouTube noch nie reingeguckt in die Kommentare, aber Hälfte ist, oder sagen wir ein Drittel, einfach positiv ohne kommerzielle Interessen. Ein Drittel irgendwelche Manager von Elektro-LKW-Herstellern oder so, die da kommentieren, um gesehen zu werden vielleicht, aber das auch gut finden. Ja, genau. Und ein Drittel so Kolben-Carstens, die dir dann erklären, dass das nicht geht. Also die ja wirklich literally in dem Post, in dem du schreibst, das geht, drunter schreiben, aber das geht nicht. Und manchmal dann noch Seitenthemen mit Materialherstellung so aufmachen, aber auch einfach sagen, das geht nicht. So, Tobias, wie geht man denn mit sowas um? Hast du das jetzt einfach oft genug gelesen und sagst, pff, whatever, und interagierst nur mit denen, die irgendwie keine Missionierung mehr brauchen und sagst, hier, mein Content steht für sich und wenn du nicht willst, dann nicht? Oder macht das dann doch was mit einem? Also wie blickst du darauf?
Also ich bin da sehr, sehr speziell und da ist auch jeder Content Creator anders, weil du natürlich in Social Media, gerade wenn du so viel YouTube-Videos veröffentlichst, das hat schon Einfluss auf deine eigene Stimmung, wie die Leute reagieren, was die Klickzahlen sind, was da kommentiert wird. Und ich habe da sehr, sehr schnell gemerkt, dass das nichts bringt. Also das klingt hart, aber ich antworte auf keinen einzigen Kommentar. Das ist, tut mir fast manchmal ein bisschen leid, weil echt super nette Sachen teilweise kommen, aber ich habe dann auch gemerkt, wenn ich dann irgendwie da individuell entscheiden muss, ob ich jetzt, dann, das wird nichts. Was ich mache, ich stelle diese LinkedIn-Posts oder auch die YouTube-Videos online den Tag drauf, weiß ich, dass meine strengsten Fans da schon kommentiert haben und da gucke ich halt rein, wie so die Vibes sind, ob ich Fehler gemacht habe im Video, auf die ich nochmal eingehen sollte im nächsten Video, aber ansonsten lese ich mir die nicht durch, weil da ist ganz, ganz viel negative Energie, wenn irgendwelche anonymen Leute im Internet irgendwas posten, das macht überhaupt keinen Sinn, das an sich ran zu lassen. Und das Coole ist, dass ich ja so eine coole Community habe, aus so netten Menschen, die dann da reinspringen und für mich diese Antworten machen. Also ich muss selber gar nicht irgendwas korrigieren, wenn der irgendwie Bullshit da kommentiert, sondern das machen ganz, ganz viele nette Menschen. Ich hoffe, die verzeihen mir. Also ich lese alles, ich lese die positiven Kommentare und bin da total dankbar dafür, aber ich interagiere nicht darunter, weil dann wirst du einfach nicht fertig. Und da muss jeder Content Creator anders damit umgehen, aber da bin ich relativ streng, weil es der Sache eh nichts hilft. Gell? Ich bin da auf meiner Mission, ich treibe das nach vorne, es wird von Tag zu Tag besser, es nimmt Fahrt auf. Und ich bin da auf meiner Reise und lass mich da nicht irgendwie unterbrechen. Das ist so mein Motto.
Sehr gut. Und du hast die Reise angefangen und das war eine der ersten Aussagen, die du gemacht hast. Das war immer dein Plan B, Trucker zu sein. Das wolltest du als Kind schon sein. Und jetzt bist du zwar Trucker, aber ehrlicherweise ja nur in, also natürlich mit einem großen Teil deiner Zeit, aber machst da ganz schön viel nebenbei, der vielleicht dem Trucker-Dasein auch mehr ein anderes Geschmäckle so gibt, ne? oder eine andere Bedeutung. Würdest du dem jungen Tobias Wagner empfehlen, nur Trucker zu sein?
Also ich kann Leute nachvollziehen, die das als ihren Traumberuf sehen. Das muss man ganz klar sagen. Das ist höchst individuell. Ich habe jetzt keine Familie, ich habe kein Einfamilienhaus, ich habe da sonst keine Begierde, irgendwie da was zu machen, weil sonst ist es natürlich schon schwierig. Aber ich finde es nach 2 Jahren und knapp 200.000 Kilometer weiterhin ziemlich cool, aber es ist eine höchst individuelle Entscheidung. Ja? Und jetzt brauche ich natürlich dann langsam einen zweiten Backup-Plan, weil, also das kann ich nur jedem empfehlen, also an jeden von euch, der irgendwie, weil das nimmt viel Druck aus dem Leben raus, wenn du einfach weißt, okay, wenn das schief geht, dann mache ich einfach das, auch wenn es niemals irgendwie stattfindet, das kann ich nur empfehlen. Aber der Job, der ist schon knallhart und der wird sich auch die nächsten Jahrzehnte natürlich ändern. Ich glaube auch, dass das autonome Fahren zuerst im Schwerlastsegment kommt, weil es der monotonste Job überhaupt ist und weil dort der größte Fachkräftemangel ist und klar regulatorisch schwierig, aber wenn die Wirtschaft aufschreit, dass quasi Produktionsmengen daran limitiert sind, weil da kein LKW vorbeikommt, dann wird sich da relativ schnell was ändern, deswegen wird es diesen Job vielleicht in 30 Jahren gar nicht mehr geben. Umso cooler ist es natürlich jetzt, das noch mitzumachen. Gell? Also.
Wo wir gerade über Zukunft reden, wir haben schon die E-Trucker-App haben wir gerade schon abgehandelt, was da in Zukunft zu erwarten ist, aber einfach mal generell, was können wir denn von dir erwarten eigentlich in naher Zukunft, von den Projekten, die auch natürlich dann teilbar sind? Was können wir von dir erwarten?
Ja, also es gibt ein Projekt, das es demnächst ansteht. Grundsätzlich kann ich sagen, ich habe mich dieser Branche verschrieben. Also ich werde jetzt auch in dieser Nutzfahrzeugwelt weiterhin aktiv bleiben, ob als Content Creator oder eben als Unternehmer, je nachdem. Aber will das schon begleiten und weiterhin so eine Art Korrektiv sein. Aber was man schon merkt, ist natürlich, dass viele Medien über diese LKWs berichten, aber auch immer mit diesen Herstellern zusammenarbeiten, gell? Die dann wieder Werbeanzeigen buchen und so richtig neutral, weiß nicht. Und ich bin natürlich in der luxuriösen Situation, dass ich keinen Hersteller brauche, der mir irgendwelche Testfahrzeuge gibt, bei den Allianzen, die alle rumstehen hat. Und ich will schon da reinbohren. Gell? Ich habe mich auch mit manchen Ladepunktbetreibern angelegt, wo man dann doch wieder Best Friends ist. Aber diese Branche braucht dringend ein Korrektiv, weil wenn da keiner reinbohrt und irgendwelche Dinge aufdeckt, die schief laufen, dann dauert die Transformation halt unnötig lange. Und das will ich eigentlich sein. Ich will eigentlich immer Dinge ansprechen, auch wenn es nicht jedem gefällt, aber wenn sie fachlich korrekt sind, dann macht das, glaube ich, total Sinn. Das würde ich weiterhin machen, in welcher Form auch immer. Aber das nächste Projekt, was eigentlich jetzt ansteht, ist, dass ich jetzt eben gelernt habe, dass Europa keine Hürde ist, gell? Also wir sind da gut aufgestellt.
Durchgespielt.
Genau, durchgespielt. Also tatsächlich so, das Baltikum fehlt noch. Vielleicht gibt es da ja noch im Sommer eine Tour, muss ich mal schauen. Aber ich war in ganz, ganz vielen Ländern und habe gesagt, okay, das klappt, das wird jetzt nur noch besser. Wo ist jetzt wirklich die Grenze dieser LKWs? Gell? Ich war sogar schon in Asien, also hinterm Bosporus. da wäre da auch kein Spiel drin. Deswegen war so die Idee, okay, wo ist die Grenze? Und einfach Aufklärungsarbeit zu leisten, weil ganz, ganz viele dann immer noch denken, dass diese LKWs eigentlich nichts können und nicht weit kommen. Und da war die Idee so geboren, okay, lass doch mal andere Länder entdecken und lass doch mal die erste Weltumrundung machen mit einem Elektro-LKW, weil das noch nie einer gemacht hat. Es gab schon immer ein paar Verrückte, die mit PKWs um die Welt gefahren sind, aber mit einem N3-Fahrzeug über 12 Tonnen hat es noch nie jemand gemacht. Und die Idee war eben geboren, Ende letzten Jahres, habe ich gesagt, das wäre doch jetzt ein schönes Anschlussprojekt, auch mit der Community, die man jetzt hat, die natürlich schon viele Türen öffnet. Vor 2 Jahren habe ich ja auch alle LKW-Hersteller kontaktiert, ob ich nicht Elektro-Tank im Fernverkehr sein will, ob man nicht so ein Medienprojekt machen. Und ich gesagt, ja, wer bist du denn? Also, das genau, hat überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt hat man halt eine gewisse Reichweite. Und so viel kann ich sagen, Details kommen die nächsten Wochen, das wird stattfinden. Also auf der IAA Transportation im September starte ich meine Weltreise mit einem batterieelektrischen Expeditionsmobil und fahre auf dem Landweg bis nach Asien, dann mit dem Schiff rüber nach Nordamerika, komplett runter bis nach Südamerika und zeige einfach der Welt, dass zum einen wir in Europa einfach vorne mit dran sind mit diesen Elektro-LKWs, aber dass es auch andere Länder gibt, vor denen wir uns vielleicht was abschauen können oder wo wir einfach vorne dran sind. Bin mir ziemlich sicher, dass es da Regionen gibt, wo man sagt, wow. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Und das ist für mich so, ja, die nächste Stufe wird es auch nicht mein ganzes Leben lang dauern, sondern irgendwie weniger als ein Jahr tatsächlich. Aber da will ich jetzt den Letzten nochmal überzeugen, zu sagen, hey, wenn so ein Expeditionsmobil um die Welt fahren kann, dann kannst ja du deinen LKW zwischen Hamburg und Berlin einsetzen. Das ist so das Motto. Und, genau, ganz wichtig, das Motto dieser Reise ist, in 80 Ladestopps um die Welt. Also Jules Verne, in die Fußstapfen trete ich da so ein bisschen. In 80 Tagen wäre mir zu stressig, würde vielleicht auch gehen. Aber in maximal 80 Ladestopps. Und wenn man das so hört, denkt man sich, boah, das sind aber echt wenig für eine Weltumrundung. Und genau, das ist so das Motto, was es nicht unbedingt einfacher macht. Aber dann bleibt dieser Weltrekord auch ein bisschen bestehen. Soll ein bisschen
Wo du
halten.
jetzt schon, Hamburg-Berlin sagst, wir nehmen mal so an, du hast keinen Backup-Generator an Bord dann.
Nee, auf keinen Fall. Nee, also. Was natürlich das Thema AC-Laden wird schon wichtig sein. Ich werde nicht überall einen HPC-Lader irgendwo finden, sondern werde auch manchmal auf AC-Infrastruktur zurückgreifen und dann vielleicht 2 Tage wo stehen. Ist ja auch nicht so schlimm. Depot steht man auch am Wochenende rum. Werde aber so ein kleines Elektromotorrad mitnehmen, um dann natürlich die Region ein bisschen erkunden zu können. Also das wird auch nochmal ganz, ganz spannend, ja.
Ja, Next Frontier danach, nicht 12 Tonnen Wohnmobil, sondern 3,5 Tonnen Wohnmobil, weil da tut sich auch exakt gar nichts, weil die Batterie ja dann leider so schwer ist und
Das, ja, das
die
habe ich
sind
auch
ja
gelernt,
sowieso
ja.
am Gewichtslimit und die Hersteller bescheißen jetzt schon, wo es nur geht beim Auswiegen dieser Fahrzeuge. Ist komplett wild.
Aber das habe ich auch gelernt, dass diese Klasse lustigerweise die allerschwierigste ist. Gell?
Ja.
PKWs, Langstrecke, kein Problem. LKWs, dicke Akkus rein, auch kein Problem. Aber diese Sprinterklasse, die ja auch häufig schnell fahren auf der linken Spur, das ist lustig, das allerschwierigste Segment. Da habe ich jetzt auch keine Antwort drauf, wie man das am besten machen kann.
Hast ja dann ein Jahr Zeit. Wenn du wieder kommst, dann erwarten wir die Antwort.
Genau.
Tobias, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Wir wollen auch der Transparenz halber sagen, es ist Sonntag. Wir nehmen an dem Sonntag auf. Also Tobias ist im Urlaub bei der Familie und nimmt trotzdem mit uns auf. Danke dir für das spannende Gespräch. Ja, und wir konsumieren deinen Content mit großer Begeisterung und freuen uns, wenn das weitergeht. Man weiter lernt und auch unterhalten wird, weil das gehört natürlich auch einfach dazu. Danke dir, Tobias.
Super, Moritz, Timo, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich höre gerne euren Podcast und war sehr geehrt, heute auch hier Gast zu sein. Hat sehr viel Spaß gemacht und offen man sehr gern seinen Sonntag, seine Ruhepause. Genau, euch viel Erfolg und alles Gute.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag und jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.